Schön, dass wir miteinander heute Gottesdienst feiern dürfen. Mit euch, die ihr hier da im Saal seid heute Morgen, aber auch mit euch zu Hause in der Ferne und doch seid ihr auch ganz nah. Wer von uns mag sich erinnern, was vor einem Jahr im November war? Und wer hat sich damals von euch vorgestellt, wie das 2020 werden wird? Niemand von uns und auch keiner der Propheten in der ganzen Welt hat im Traum daran gedacht, dass ein unsichtbarer Virus das Leben der Menschen, der Völker in dieser Welt auf den Kopf stellt. Diese Woche konnte man aus den Medien vernehmen, dass der Bundesrat seit Menschengedenken noch nie so viele Briefe und Mails bekommen hat aus der Bevölkerung. Mails und Briefe, die Lob aussprechen dem Bundesrat, aber viel mehr Briefe, die Verzweiflung ausdrücken, die Wut ausdrücken, weil eben dieser unsichtbare Virus, wir kennen ihn alle, das Leben durcheinander gebracht hat. Und da stellt sich für uns Christen schon auch die Frage, wie lässt sich dieses Geschehen im Moment in dieser Welt geistlich einordnen? Und ich denke, es ist auch eine gute Frage. Wir Christen leben ja nicht einfach so planlos in diese Welt hinein, sondern wir überlegen immer von Gott her, wie lässt sich das alles geistlich einordnen? Und es ist ja interessant, ein ganzer Drittel vom Inhalt der Bibel besteht aus prophetischem Wort. Und es gibt auch die sogenannten Endzeitreden. Und ich habe heute das Thema entsprechend gewählt und auch den Text gewählt, eben aus diesen Endzeitreden von Jesus. Das Thema heißt weiter, als wir Menschen eben sehen oder denken können. Und ich möchte heute einen Text lesen aus Matthäus 24, aus dieser Endzeitrede von Jesus. Und zudem soll diese Predigt auch noch so eine kleine Ergänzung oder Abrundung sein von der Predigtreihe, die wir in diesem Frühling hatten, aus der Offenbarung. Und gleichzeitig ist dieser Text eigentlich auch ein vorweihnachtlicher Text, ein Adventstext. Wir haben schon gehört, Advent bedeutet ja Ankunft oder Vorbereitung auf das, was noch kommen wird. Und ich möchte auch gleich vorausschicken, ich werde einige Gedanken von Jens Kaldewey bei der Auslegung einfließen lassen. Vor vielen Jahren habe ich ihn mal gehört in einem Seminar und kürzlich sind mir die Notizen einfach wieder in die Hand gekommen von damals und einige Gedanken werde ich dann auch von ihm einfließen lassen zu Matthäus 24. Aber jetzt wollen wir den Text zusammen lesen, Matthäus 24 ab Vers 3 bis 14. Da heißt es, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Jesus erwiderte, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang, wie es ist beim Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Das Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es hören. Dann erst kommt das Ende. Ich möchte am Anfang der Auslegung jetzt dieses Textes die Frage vorne anstellen, warum beinhaltet die Bibel, ich habe schon erwähnt, ein Drittel des Inhaltes besteht aus prophetischen Texten, prophetischer Rede. Oder warum hat Jesus diese Endzeitrede gesagt? Das ist ja eine lange Endzeitrede, sie geht ja noch länger. Warum das? Warum wird uns dies alles gesagt heute Morgen in diesem Text? Natürlich, die Jünger haben Jesus danach gefragt, lesen wir ja. Sie waren ja in Jerusalem und Jesus hat ja auch so einige Andeutungen schon gemacht. Jesus wollte nicht die Neugier dieser Jünger als erstes befriedigen. Jesus will auch nicht damit mit diesen Endzeitreden, dass wir jetzt in Angst und in Panik geraten. Er will auch nicht, dass wir deswegen schlaflose, unruhige Nächte haben. Sondern er will genau das Gegenteil damit. Genau das Gegenteil. Seine Absicht ist, dass wir ganz ruhig bleiben. Genau das Gegenteil in Bezug auf die Zukunft. Seine Absicht ist vor allem, dass wir nicht überrumpelt werden von der Zukunft. Jesus sagt im Vers 25, siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Er will, dass wir vorbereitet sind, dass wir uns auf das Kommende einstellen. Und ich möchte es mal so sagen, dass wir in Tat und Wahrheit Adventsmenschen sind, die eingestellt sind, die vorbereitet sind auf das Zukünftige. Und das kennen wir alle eigentlich auch aus unserem Alltag. Die meisten oder alle von uns haben irgendwann einmal eine Ausbildung gemacht oder sind noch dran oder irgendein Studium. Und wie war es damals oder wie ist es noch heute? Die großen Prüfungen, die werden doch immer im Voraus angekündigt. Warum macht das ein Lehrer oder eine Ausbildungskommission? Die großen Prüfungen im Voraus ankündigen. Macht das ein Lehrer, damit die Schüler nicht mehr schlafen können? Nein, der Ausbildner oder der Lehrer macht das, dass die Schüler sich rechtzeitig darauf vorbereiten können. Ich hatte vor 12 Jahren die letzte große Prüfung, 4 Stunden lang, nur schreiben. Das habe ich gemacht, wochenlang mich darauf vorbereitet. Am Tag der Prüfung, morgen früh auf, nochmals alles repetiert. Und nachher kommt man zur Prüfung und ist gar nicht mehr so nervös, weil man ist ja vorbereitet. Man ist zum Teil sogar froh, wenn es mal endlich losgeht, wenn man sich so lange vorbereitet hat. Und genau deshalb sind uns diese Worte gegeben, auch Matthäus 24 und andere Texte, dass wir uns darauf einstellen können. Und ich mache noch ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Skirennen schaut im Fernsehen. Ich schaue es ab und zu, wenn es passt, auch noch. Das geht ja jetzt oder ist schon losgegangen. Habt ihr schon mal beobachtet, wie beim Start die Rennfahrer hochkonzentriert sind und wie ruhig sie sind? Wie ihr es hier seht. Ganz ruhig, hochkonzentriert. Keine Angst. Und jetzt geht's los. Habt ihr schon gesehen, manchmal beim Start diese Rennfahrer, manchmal machen sie noch so. Habt ihr schon gesehen, mit geschlossenen Augen machen sie so, weil sie haben sich ja vorbereitet auf die Kurven, auf die schwierigen Stellen, wo es eisig ist, muss ich mehr drücken mit dem Ski. Sie sind vorbereitet. Und genau das ist auch die Absicht von Jesus mit diesen Endzeitreden. Das Gegenteil, dass wir in Panik kommen, sondern dass wir ruhig bleiben, dass wir vorbereitet sind. Und es ist interessant, die Geschichte zeigt, dass bereits die ersten Christen damals in Jerusalem, die wurden durch diese Endzeitreden vorbereitet. Gerade im nächsten Vers, den ich jetzt nicht mehr gelesen habe, im Vers 15, heißt es, wird angekündigt von Jesus, dass in Jerusalem eine Verwüstung stattfinden wird in Zukunft. Er sagt gar nicht in naher Zukunft, in Zukunft. Und nachher heißt es im nächsten Vers, wenn ihr das alles seht, so flieht auf die Berge. Das hat sich gut 30 Jahre später bereits ereignet, diese Prophetie. Der jüdisch-römische Krieg, 66, im Jahr 66 bis, wie ist das so genau, was ich es richtig sage, ja, 66 bis 70, da wurde letztendlich Jerusalem umzingelt von einem römischen Heer. Und vorher ist diesen ersten Christen der Gemeinde in Jerusalem diese Prophezeiung von Jesus in den Sinn gekommen und das hat bewirkt, dass sie rechtzeitig geflohen sind nach Jordanien in die Stadt Pella. Und das nicht miterlebt haben, wie da Tausende von Menschen umgebracht wurden in Jerusalem. Vorbereitet durch die Prophetie, durch die Endzeitreden von Jesus. Und man weiß das ganz sicher von Eusebius, das war ein jüdischer Schriftsteller damals, der hat das berichtet. Die Christen haben sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht aufgrund der Endzeitrede von Jesus. Sie sagen es noch einmal, darum wird uns dies auch gesagt, dass auch wir vorbereitet sind. Oder wie es im Vers 13 heißt, bleibt standhaft bis am Ende. Das ist eigentlich der Schlüsselvers dieses Textes. Und deshalb werde ich am Schluss nochmals darauf zurückkommen. Ich habe jetzt noch einen zweiten Punkt, der mir auch ganz wichtig ist. Ich habe mal so überschrieben, hier seht ihr diese Zerstörung des Tempels und auch großen Teilen von Jerusalem. Ich habe mal so beschrieben, vorsichtig beim Einordnen. Vorsicht beim Einordnen. Warum? Wir haben schon in der Offenbarung gesehen, auch hier wieder ganz deutlich, die prophetischen Worte in der Bibel, die sind mehrschichtig. Die sind oft nicht einfach chronologische Aufzählungen. Auch hier in Matthäus 24. Da werden uns einerseits Ereignisse beschrieben, die unmittelbar bevorstanden, eben wie diese Zerstörung des Tempels und große Teile der Stadt. Also werden Dinge beschrieben, die ganz nah sind oder zum Teil eben schon vorbei sind, jetzt schon bald 2000 Jahre. Und im gleichen Atemzug wird in dieser prophetischen Rede werden Ereignisse beschrieben, die noch vor uns sind, die noch entfernt von uns sind. Man kann das vielleicht einfach erklären mit diesem Bild, das hat mir geholfen. Wenn wir eine Landschaft aus großer Distanz sehen, wie hier, die schönen Appenzeller Berge, ich bin dazwischen drin irgendwo aufgewachsen, von Deutschland, dann sieht das aus von Weitem, wie das alles ganz nah beieinander ist. Das Ufer des Bodensees und dann kommt schon schnell einmal der Sentis. Aber wenn man das von oben betrachtet, sieht es ziemlich anders aus. Da ist es weit auseinander, also jetzt vom Sentis her. Und der Bodensee lässt grüßen, da irgendwo ganz hinten am Horizont. Oder hier sieht man das auch ein bisschen, auch vom Sentis aus fotografiert. Der Bodensee irgendwo hinten, rechts. Und so ist es eigentlich auch mit der Prophetie. Und so ist es auch bei Jesus, wenn er diese Endzeitrede gesprochen hat. Er sieht das alles, könnte man sagen, aus großer Distanz. Das ganz nahe und das ganz weit entfernte. Warum aus Distanz? Nicht, weil Jesus distanziert wäre gegenüber dem, was er gesagt hat, sondern das will zeigen, er hat es im Griff. Und er ist da ganz gelassen in den Dingen, die er da ankündigt. Viermal sagt Jesus hier, das ist nur der Anfang der Wehen. Es ist noch nicht der Sentis. Es ist erst der Anfang der Wehen. Und wie es bei den Wehen ist, so ist es auch mit der Zukunft. Je näher die Geburt kommt, desto stärker werden die Wehen und desto kürzer sind die Abstände zwischen den einzelnen Wehen. Und deshalb, ich sage es nochmals, ich persönlich glaube nicht, dass diese Corona-Pandemie schon die große Trübsal ist. Aber vielleicht vorgehen die Wehen. Und wir sehen darin vor allem, wie schnell das gehen kann. Wir hätten es nie gedacht. Und ich denke vor allem, diese Corona-Pandemie will uns auch bewusst machen, neu, wie verletzlich und wie endlich unser Leben ist. Wir haben so in den letzten Jahrzehnten daran gewohnt, einfach alles im Griff zu haben. Auch wir Christen, jetzt merken wir plötzlich, wir haben es nicht im Griff. Merkt, wenn wir so beobachten, auch in dieser Welt, diese Schutzmaßnahmen, auch dort, wo sie am strengsten sind, zum Teil kriegen sie das nicht in den Griff. Nichts gegen Schutzmaßnahmen, versteht ihr? Und ich denke, es ist auch so ein Hinweis, dass wir uns bewusst sind, dass die Bibel uns von A bis Z sagt, dass unser Leben auf dieser Erde letztendlich verletzlich und auch endlich ist. Und jetzt zählt Jesus da verschiedene Hügel auf, wenn ich das Bild nochmals brauchen darf, oder verschiedene Wehen, die eben diese Wiederkunft, diese sichtbare Wiederkunft von Jesus ankündigen, die neue Welt Gottes, die ewig bleibende Welt Gottes ankündigen. Ich gehe jetzt nicht auf alle Punkte ein, ich habe sie versucht ein bisschen aufzulesen, ihr seht es da vorne. Die Welt ist in Aufruhr, eine Wehe, die uns erwähnt wird. Kriege, Kriegsgeschrei heißt es im Griechischen. Ich denke da auch ein bisschen an psychologische Kriegsführung, die heute ja noch mehr Bedeutung gewonnen hat. Wirtschaftliche Engpässe. Gerade diese Corona-Pandemie hat in der dritten Welt ja existenzielle Nöte ausgelöst, dass Menschen nicht einmal die Grundnahrungsmittel mehr haben. Ich denke an die Wanderarbeiten in Indien und anderen Orts. Hunger, zunehmende Naturkatastrophen, wie eben Erdbeben, als Erdbeben werden sie hier beschrieben. Oder dann im Vers 9 Christenverfolgungen von außen und auch von innen. Weiß nicht, was euch durch den Kopf gegangen ist, dass wir das gelesen haben, auch Christenverfolgungen von innen. Lassen wir so stehen? Steht das prophetisches Wort? Zunehmende Gesetzlosigkeit, ich glaube, da stehen wir drin in diesen Wehen. Und gleichzeitig, achtet euch, wird gesagt, dass die Liebe in den meisten erkalten wird. Und dann der letzte Punkt, der hier erwähnt wird, oder die letzte Wehe oder der letzte Hügel, das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, wird allen Völkern und Stämmen auf dieser Erde zugänglich gemacht. Es war noch nie eine Zeit, wo das Evangelium oder die Bibel in so viele Sprachen übersetzt worden ist wie heute. Aber ich sage es noch einmal, das ist keine chronologische Aufzählung. Ich glaube, Jesus will das auch nicht, dass wir im Kopf alles wissen, zuerst kommt das und dann kommt das und das kommt das, sondern Jesus will uns vor allem seelsorgerlich vorbereiten auf die Zukunft. Nicht chronologisch, nicht im Kopf, sondern seelsorgerlich, das heißt vom Herzen her vorbereiten auf die Zukunft. Das ist eben Advent. Und weil uns Jesus seelsorgerlich vorbereiten will auf die Zukunft, deshalb sagt Jesus jetzt als erstes, und er betont das in der Endzeitrede immer wieder, nimmt das immer wieder auf, und ich lade euch auch ein, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, was uns gerade in der ersten Antwort von Jesus gesagt wird im Vers 4. Er sagt, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Gebt Acht, dass euch niemand irreführe. Es wird dann ausgeführt im Vers 4 durch falsche Messiasse oder im Vers 11 durch falsche Propheten. Und da denkt man manchmal, wenn man das so liest, sofort so an krasse Menschen, die zum Beispiel leugnen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Oder man denkt an krasse Menschen, die behaupten, große Theologen, dass Jesus gar nicht richtig gestorben ist. nur ein Scheintod am Kreuz und auch eine Scheinauferstehung. Jesus wäre nur in den Herzen der Jünger auferstanden. Das kommt uns vielleicht in den Sinn, so als falsche Propheten. Aber diese falschen Propheten oder vielleicht auch diese Irreführung, denke ich, ist oft viel subtiler. Viel subtiler. Ich möchte mal ganz einfach sagen, Irreführung oder ein falscher Messias ist all das, was mich irgendwo und irgendwie von Jesus wegziehen will, weglocken will, wegführen will, eben in die Irre führen will. Das beginnt zum Beispiel mit der Verharmlosung von Gottes Wort. Vielleicht denken, ja, ist nicht so wichtig, es ist, was Jesus sagt. Wir müssen das im Alltag nicht so eng sehen. Es genügt, wenn wir am Sonntag ein bisschen darüber philosophieren. Muss das doch ein bisschen locker nehmen. Das ist eine Irreführung, ein falscher Messias. Verharmlosung von Gottes Wort. Oder ein falscher Messias ist jeder andere Liebhaber, der uns wegzieht von Jesus oder wegziehen möchte von Jesus. Zum Beispiel ein falscher Messias können auch Nebensächlichkeiten sein, die so viel Zeit und Raum in unserem Leben einnehmen. Oder ein zu beschäftigt sein, das die Jesus-Beziehung vertrocknen lässt. Jesus ist nur noch Beigemüse in meinem Leben. Luther hat es einmal so formuliert, er hat gesagt, wo dein Herz ist, da ist dein Gott, da ist dein Messias. Deshalb sagt Jesus, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Und ich möchte einmal es ganz positiv formulieren. Er formuliert es hier negativ und man kann das gleich auch ganz positiv formulieren, wie es Jesus auch macht, denn im Vers 13, er sagt ganz einfach damit, bleib in der Jesus-Beziehung, bleib in der Beziehung zu mir, bleib standhaft. Wer standhaft bleibt bis zum Ende, sagt Jesus. Bleib standhaft. Noch einmal. Die Endzeitreden wollen uns keine Angst einjagen, obwohl Jesus hier auch sagt, und das lassen wir stehen, dass die Liebe in den meisten Christen erkalten wird. Ein Wort, das mich schon bewegt. Und trotzdem ist diese Endzeitrede, sie will eine positive Herausforderung sein. Gebt Acht! Und wie es Jesus immer wieder sagt, auch an anderen Stellen der Endzeitrede, wachet! Wachet! Seid wachsam in der Beziehung zu mir. Seid wachsam in Bezug auf die Wiederkunft. Oder noch einmal, seid in Wahrheit Adventsmenschen. Und da hilft uns, dies positiv zu sehen, auch das Bild von Braut und Bräutigam. Das können wir ja gut nachvollziehen. Und schön, dass heute auch der Severin und Jael da sind, wir durften nämlich beim zweiten Hochzeit von euch beiden dabei sein. Ihr habt sie aufgeteilt wegen Corona. Und bei der zweiten Hochzeit waren wir oder durften wir auch dabei sein. Und da wurde uns ein Video gezeigt. Ich habe einen Ausschnitt, also nicht den Video, noch ein Bild, das mir besonders gut gefallen hat auf dem Video, ausgeschnitten. Was passiert hier da? Der Hochzeit, eigentlich der wichtigste Teil, nämlich sie versprechen einander Treue. Jael und Severin. Ich habe es mir nochmals angesehen jetzt vor der Predigt, weil das mir in den Sinn gekommen, was ihr gesagt habt. Boah! Ich habe für mich gedacht, hoppla! Also positiv, alles richtig und positiv und ist auch wichtig. Ein Treueversprechen ist ganz eine wichtige Sache. Auf dem baut die Ehe auf. Und trotzdem habe ich ein bisschen, wie soll ich jetzt das richtig sagen, geschmunzelt, als ihr das gesagt habt. Habt ihr sogar zum Beispiel gesagt, weißt du es noch, Severin, mein ganzes Sein will ich immer mit dir teilen. Ist gut, oder? Ich als lang verheiratet habe gesagt, boah. Und Jael hat unter anderem gesagt, ich will immer für dich da sein. Und als lang verheiratet denkt man, boah, versteht noch einmal, das ist alles richtig. Gut habt ihr das gesagt. Warum habe ich ein bisschen geschmunzelt für mich oder Pa gesagt, warum? Wenn man so voll im Alltag ist, dann in der Ehe, wenn beide vielleicht in ihren Beschäftigungen so richtig aufgehen, oder vielleicht auch später dann, wenn man so voll drin ist im Großziehen der Kinder, wenn beide so voll gestresst sind, wie schnell rutscht man da in einen Zustand hinein, dass man plötzlich nicht mehr so merkt, wie es dem anderen geht, dem Ehepartner, und was für Bedürfnisse er hat. Und wie hilfreich und wie wohltuend ist es, wenn uns jemand sagt von außen oder wir es wieder selber merken, gib Acht auf die Ehebeziehung. Gib Acht, dass der Draht zum anderen eng bleibt. Gebt Acht, dass ihr nicht immer mehr auseinanderdriftet. Ihr habt es richtig verstanden, ich habe nicht wegen euch geschmunzelt, sondern wegen mir. Es hat mir gut getan, als lang verheiratet, das wieder mal zu hören. Jawohl, das haben wir versprochen. Und das machen wir wieder fest. Gib Acht. Und wie machen wir das? Ich habe das Bild extra noch stehen lassen. Wie machen wir das? Die Bibel sagt es ganz einfach auch in der Offenbarung, kehrt zurück wieder zur ersten Liebe. Kehr wieder zurück zur ersten Liebe. Dass wir wieder lernen, einander, wie ihr es auf diesem Bild auch seht, einander einfach in die Augen zu schauen. Die Bedürfnisse des anderen zu spüren. Dass wir wieder neu lernen, gebt Acht, heißt wieder Zeit nehmen fürs Gespräch. Oder vielleicht die Prioritäten wieder neu auszurichten. Und genau so geht es auch mit Jesus. Ist eigentlich das ganz Schönes. Merkt ihr das? Diese Endzeitreden. Gebt Acht, dass wir erinnert werden, Jesus in die Augen zu schauen, jeden Tag in die Augen zu schauen, was er uns zuspricht oder auch was er für Wünsche hat, das gehört auch dazu. Dass wir mit Jesus Zeit verbringen, auch wenn wir gestresst sind, immer wieder mal eine Nische finden oder im Alltag immer wieder mit ihm reden. Jesus, was meinst du dazu, was mir jetzt gerade begegnet? Während den Impuls- oder Inspirationstagen hat jemand im Interview gesagt, ich klage ihm manchmal auch, was mich beschäftigt. Das gehört auch dazu, Jesus in die Augen zu schauen. Und das ist eine schöne Herausforderung. Das ist keine Überforderung, sondern das ist eine schöne Herausforderung, denn das Geniale ist, und damit komme ich zum letzten Punkt, Jesus hat alles getan, um dieses Einssein mit ihm möglich zu machen. Ich kam diese Woche in der persönlichen Bibellese wieder einmal zur Kreuzigung im Markus-Evangelium. Das ist mir so unter die Haut gegangen. Da wird beschrieben, als Jesus unter größten Qualen am Kreuz hing. Die brutalste Hinrichtungsmethode, die jemals erfunden wurde, die Kreuzigung, da sind Fachleute sich einig, und kein römischer Bürger damals, auch wenn er der schwerste Verbrecher war, durfte gekreuzigt werden. Und als Jesus dort in den größten Qualen hängt und litt, sind die Pharisäer und andere schauen sich das an und spotten hinaus und sagen, wenn du doch dieser Messias bist, dann komm doch herunter vom Kreuz und beweis dich als der Messias. Hätte er es tun können? Hätte er es tun können, jetzt vom Kreuz runterzukommen? In einem Lied singen wir, 10.000 Engel hätte rufen können, 10.000. Doch er starb für dich und mich. Er blieb am Kreuz. Was für eine Versuchung für ihn. Weil er diese Enge, dieses Einssein zwischen mir und ihm, zwischen dir und Jesus möglich gemacht hat, hat er sein Leben geopfert, sein Blut gegeben, uns sauber zu machen, hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Warum hat er uns den geschenkt? Damit Jesus jetzt auch in uns sein kann. Es gibt keine Person im Universum, die uns näher sein kann als Jesus, der in uns ist. Der liebste Mensch ist im besten Fall neben uns ganz eng, aber nicht in uns. Das ist nicht großartig. Und das hat Jesus alles möglich gemacht. Er hat alles getan, um dieses innige Einssein mit ihm möglich zu machen. Aber das ist noch nicht alles. Jesus tut auch heute noch, Tag für Tag, alles von seiner Seite her, damit die Beziehung zu ihm frisch bleibt, damit die Beziehung zu ihm noch vertieft wird. Das tut er, indem er sich ständig einsetzt, wir haben viele Bibelstellen, zu Rechten des Vaters als Anwalt und als Fürbitter. Ist das nicht herrlich? Und wenn wir das uns so vor Augen halten, ist es doch gar nicht so schwer, ist es doch keine Überforderung, auch von unserer Seite her zu achten, dass nichts und niemand die Beziehung zu ihm trüben kann. Dass uns nichts und niemand von dieser Beziehung wegziehen kann. Ich sage es noch einmal, das ist das Ziel von Jesus. Mit diesem Text, mit dieser Endzeitrede, wie er es hier sagt, nochmals im Vers 13, wer aber bis an Ende standhaft bleibt, das ist vor allem auch gemeint, ein standhaft bleiben in der Jesus-Beziehung, und daraus fließt ja dann alles andere, standhaft bleiben, wird gerettet. Das ist das Ziel von Jesus, dass wir Adventsmenschen sind und bleiben, dass wir vorbereitet sind für die Zukunft, dass wir standhaft wach bleiben in der Beziehung zu ihm. Ist das nicht eine herrliche Sache? Also mich hat das Herz so richtig erfreut bei der Vorbereitung, bei diesem eigentlich auch schweren Text. Aber eine schöne, positive Herausforderung. Wenn uns jemand wieder mal sagt, auch in unserer Ehe, gib Acht auf die Beziehung, dann sagen wir doch danke vielmal, stimmt? Und so wollen sie es auch machen, wenn uns Gottes Wort auch da macht, bleib einfach in dieser Beziehung zu Jesus. Achte darauf, dass nichts dazwischen kommt, denn Jesus hat alles getan, dass diese Beziehung tief sein kann und dass sie frisch bleibt. Amen. Ich möchte gerne jetzt mit uns auch noch beten nach dieser Predigt. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, auch heute Morgen, dass wir dir so wichtig sind, wir kleinen Menschen, dass du uns vorbereitest auf das, was kommen wird. Dass wir nicht einfach überrumpelt werden, sondern dass wir jetzt schon Adventsmenschen sein dürfen, auf dein nächstes Kommen. Und Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du alles getan hast, um diese Verbindung, um dieses Einssein möglich zu machen. Du in mir und ich in dir. Und danke, Jesus, dass du auch noch alles tust heute und auch die nächste Woche, dass diese Jesus-Beziehung zu dir einfach frisch bleibt. Dass sie nicht verschleiert wird. Und hilf uns, dass wir uns nicht ablenken lassen von Nebensächlichkeiten. Oder auch von Sorgen, die uns völlig auffressen. Oder auch von irgendwelchen Wohlstandsgötzen, die uns auch von dir wegziehen wollen. Danke, dass du uns dazu befreit hast, jeden Tag dir einfach in die Augen zu schauen, Jesus. Das ist etwas so Schönes. Danke für dieses Riesenprivileg. Und danke, dass du uns das allen erhältst, seit wir hier im Saal oder jetzt am Livestream, dass du uns segnest. Amen. Die Band hat ein wunderschönes Lied ausgesucht, jetzt zum Schluss noch, das gut passt, von guten Mächten, so heißt es, wunderbar geborgen. Können wir getrost in die Zukunft sehen. Geborgen in der Macht von Jesus.
guten Mächten treu.